Heute wollen wir noch einmal in den Petrusbrief schauen, in 2. Kapitel, und 2 Verse lesen und staunen über die hohe Berufung der Gemeinde Jesu. Petrus darf dort schreiben, in Vers 9 und 10, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Dieses Wort, was der Apostel Petrus hier schreiben darf, an die gläubig gewordenen, aus Juden und Heiden, ist zugleich auch ein, ich möchte mal sagen, reformatorisches Wort. Es ist eine Ermahnung, immer wieder zu dem zurückzukehren, wozu man berufen ist. Ich weiß das aus dem menschlichen Leben, auch Familienleben. Man kann ja öfter mal sich Vorsätze geben oder man kann in der Familie auch den Kindern sagen, tu das und das und das. Für den Augenblick kann man das erfüllen. Aber eine Woche später sieht es schon wieder anders aus. Man betet vielleicht, Herr, heilige mich in deiner Wahrheit und meint es in dem Augenblick total ernst. Und 3 Tage später liegt man in Zank und Streit mit dem Nächsten. Das kann alles passieren. Deswegen, Reformation heißt ja auch nichts anderes, dass man zu dem Ursprung, zu dem Eigentlichen zurückkehren muss. Und wir bedürfen alle dieser Ermahnung. Denn die Berufung Gottes in Jesus Christus ist eine unglaublich hohe. Eine solch hohe Berufung, die kein Mensch von sich selbst erfüllen kann. Die wiederum durch Gottes Geist und Gnade bewegt werden muss und in Erinnerung gebracht werden muss und umgesetzt werden muss. Petrus erinnert daran, zum einen die gläubig gewordenen Juden, zu denen ja auch gesagt wurde im Hosea oder auch in anderen, ihr seid nicht mehr mein Volk, ihr macht, was ihr wollt. Und wer seinem eigenen Willen nachgeht, kann nicht mehr Gottes Volk sein. Gottes Volk muss Gottes Willen tun, durch seinen Geist. Und zu den anderen, den Heiden, ja, ihr wart sowieso nicht da, ihr hattet gar keine Ahnung von dem lebendigen Gott in dieser Weise. Jetzt seid ihr aber in Jesus Christus herzugeführt. Und jetzt in diese hohe Berufung der Herrlichkeit Gottes hineingenommen. Königliche Priesterschaft, heiliges Volk, Volk des Eigentums Gottes, Verkündiger der Tugenden, der Wohltaten Gottes. Nicht Verkündiger des eigenen Lebens, machen ja auch viele. Das ist nicht gut, das eigene Leben zum Maßstab zu geben für andere. Manche sagen ja, es ist ja genug, dass es einen von deiner Sorte gibt. Wäre ja schlimm, wenn es noch mehr von denen gäbe. Nein, wir haben nicht die Aufgabe, uns zu verkündigen, uns zum Maßstab zu setzen, sondern Gottes Maßstab zu verkündigen, darzustellen, weiterzugeben, was er in Jesus Christus getan hat. Und zu diesem Zustand sollen wir immer wieder neu zurückgeführt werden, denn er hat uns berufen, so schreibt der Apostel, von der totalen Finsternis in sein wunderbares Licht. Das heißt also, da wo wir vorher waren, war in Gottes Augen total das Finstere. Da war überhaupt nichts Gutes. Gar nichts. Total dunkel, verloren, finster. Und nun sind wir aus der Finsternis heraus geliebt worden durch Jesus Christus in ein Licht, was wir noch nie gekannt haben, noch nie gesehen haben, noch nie erlebt haben, in das Licht Gottes, in ein anderes Leben. Denn auch schon im ersten Kapitel haben wir ja gelesen, diese Aufforderung, diesem geheiligten Leben nachzukommen. Nicht? Ich lese mal nochmal die Verse 13 und 14. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird. Und zwar in der Offenbarung Jesu Christi wird sie euch angeboten. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit, wir können auch sagen in der Zeit, wo ihr in der Finsternis lebtet, dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt ihr jetzt auch heilig sein in seinem Licht. Der euch also berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die größte Reformation, so könnten wir sagen, im Leben eines Menschen, im Leben eines Geschöpfes Gottes ist, dass der Mensch zurückkehren darf zu Gott. Gott hat den Menschen geschaffen. Er ist abtrünnig geworden, verführt worden durch den Satan. Er hat sein eigenes Leben geführt. Und wenn er nun wieder zu Gott kommen darf, ist das der größte reformatorische Akt im Leben eines Menschen. Paulus schreibt darüber in 2. Korinther 5, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine ganz neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie, es ist alles neu geworden. Der Mensch ist dann also zurückgeführt in die Gegenwart Gottes durch die Vergebung seiner Schuld. Denn Gott selbst, so schreibt Paulus weiter, war in Christus und versöhnte die Welt, also seine Geschöpfe, mit sich selbst. Er führte sie zurück in seine Gegenwart. Er hat also das wunderbare Werk der Erlösung und der Vergebung in Jesus Christus selber bewirkt. Keiner konnte es bewirken, Gott tat es. Zurück zu ihm. Denn Gott gehören ja alle Seelen. Natürlich, auch wenn wir etwas geschichtlich denken, Reformation in unserem Land hier, gab es unterschiedliche Gedanken. Wohin sollen wir denn zurückgeführt werden? Ja, die einen wollten zu der Tradition der Kirche zurück. Luther natürlich las zur Gnade. Und jeder hatte eine andere Form, auch die Reformatoren hatten unterschiedliche Aussagen. Gibt es bis zum heutigen Tag, da streiten sich bis zum heutigen Tag die Leute drüber. Was ist richtig? Hat Calvin recht? Luther recht? Andere recht? Im biblischen Sinne gibt es ja nur dieses eine zurück. Zurück zu Gott. Und im neutestamentlichen Sinne wissen wir, wenn wir abgewichen sind, zurück zu Jesus. Zu diesem einen Fundament, denn es kann kein anderes Fundament des Glaubens gelegt werden, wie es Paulus auch schreibt im 1. Korintherbrief. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Die Apostel, getrieben durch den Heiligen Geist, sprachen das immer wieder aus und Petrus ermahnte sozusagen die Gläubigen, erinnerte sie, wo das eigentliche Fundament ist. Wenn die Christen unserer Zeit das ernst nehmen würden, gäbe es keinen Streit mehr. Streit gibt es nur, weil unterschiedliche Fundamente gesucht werden. Unterschiedliche Basen, auf denen man Glaubensleben üben kann. Würden alle nur das eine Fundament akzeptieren, Jesus allein, wäre der Friede, von dem wir auch in der Apostelgeschichte lesen, sie waren ein Herz und eine Seele. Gab es keinen Unterschied mehr, weil Jesus nicht gespalten ist. Er ist eins in sich. Und alle, die sich ihm anvertrauen, sind eins mit ihm. Auch in 1. Korintherbrief, Paulus betont das, ich möchte das mal im Vorspann, bevor wir noch auf diese Verse tiefer eingehen im Petrusbrief, lesen. Er betonte auch von dem, was er selber weitergab, dass er nichts weitergeben will, was er so denkt, sondern das, was Gott sagt, was fundamental in Jesus Christus ist. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 2 sagt er, ich hielt mich nicht dafür, unter euch etwas zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Fundament. Mehr weiß ich nicht. Nur davon will ich reden. Alles andere bringt euch nicht weiter, denn es schreibt weiter. Dann, und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern, und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden menschlichen Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft Gottes, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit besteht. Das ist auch ein Fundament. Viele haben einen Glauben auf Menschenweisheit. Was hat der gesagt? Was hat der gesagt? Dann richten sie ihr Leben nach dem aus. Was hat der Evangelist gesagt oder jener geschrieben? Ja, und manchmal diskutiert man darüber. Paulus sagt, nein, es soll euer Leben nicht auf Menschenweisheit basieren, sondern auf Jesus Christus, auf Gottes Kraft. Da schaut immer hin. Wenn ihr was anderes hört, hört einfach weg. Schaut einfach weg. Guckt nicht danach. Fragt nicht danach, was andere meinen, sondern schaut auf Jesus Christus. Er hat euch doch erlöst. Er hat doch das Recht an eurem Leben, so will der Apostel sagen. Kein anderer hat ein Anrecht an euer Leben. Kein anderer hat einen Anspruch auf euch und vielleicht sogar auf euer Portemonnaie. Gott hat es. Jesus Christus, ihr gehört ihm. Ja, das soll dabei deutlich werden. Und Paulus sagt, anderes wollte ich euch auch gar nicht mitteilen und bringen. Allerdings, die persönliche Frage wirft sich immer wieder auf, auch im eigenen Leben, bin ich noch auf diesem Fundament so gegründet, wie Jesus das will? Oder muss ich irgendwo wieder zurückgeführt werden? Bin ich wieder selbstständig geworden? Habe ich wieder meinen eigenen Kopf? Oder bin ich in der Abhängigkeit von meinem Heiland geblieben? Frage ich ihn um alles. Habe ich mich seiner Führung unterstellt? Kann ich warten auf seine Führung? Oder habe ich mich wieder selber geführt? Das sind Fragen, die man aufwerfen darf für sein eigenes Leben. Und wenn Petrus erinnert hier, zu welcher hohen Berufung wir eigentlich gehören, dann will er dies in uns auch auslösen, diese Frage. Stehst du in dieser Berufung? Weißt du noch, dass du ein königlich-priesterliches Geschlecht bist? Dass du heilig bist, geheiligt? Weißt du das noch? Lebst du auch so? Weißt du, dass du dir überhaupt nicht mehr gehörst? Weißt du das? Oder hast du es vergessen? Du gehörst dem, der dich erkauft hat? Weißt du, dass du in deinem Leben ein Verkündiger sein darfst und sollst? Der wunderbaren Taten und des Wesens deines Gottes? Das sind ja wirklich Fragen, vor denen man manchmal steht und dann beschämt sagen muss, nein. Das habe ich in letzter Zeit sehr wenig beachtet. Ich habe viel anderes beachtet, bloß das nicht, wo ich hingehöre, zu wem ich gehöre. Dann gilt ja immer der Ruf zurück, zurück zu dem wahren Fundament. Es ist nicht das Bekenntnis allein, was ich bin, was den Ausschlag gibt, sondern das Leben. Nicht die Worte sind es. Wenn wir auf unser Wortbekenntnis schauen, dann würden wir vielleicht sagen, oh, ich brauche kein Zurückgehen, keine Reformation, ich brauche keine Veränderung, denn ich mache ja viel. Ich habe große Aktivitäten im evangelistischen Sinne, Arbeitskreise gibt es, Missionsopfer legen wir ein, wir verteilen Traktate wie Lobetal, wir haben Schriftmissionsarbeit. Ja, wohin sollen wir denn zurück? Ist doch alles wunderbar. Jeden Sonntag wird in der Kirche das Glaubensbekenntnis gesprochen. Aber da habe ich auch gelesen, und das habe ich gerade gestern im Lazarusheim auch gesagt, beherzigen wir das Glaubensbekenntnis? Luther war auch mal sehr verzagt. Und er wollte sich ja beraten dann mit seinen Amtsbrüdern, wie er mit dieser und jener Sache umging, wie er aus seiner Traurigkeit rauskommen kann. Und keiner konnte ihm recht, natürlich viele gute Worte gesagt, aber keiner konnte ihm recht helfen. Da kam er zu einem schlichten Mönchlein. Das schlichte Mönchlein wusste natürlich nicht so richtig, wie er es dem Theologen beantworten soll. Was hat das schlichte Mönchlein gemacht? Hat einfach das Glaubensbekenntnis gebetet. Ja. Und an dem Punkt, ich glaube, an die Vergebung der Sünden, da hielt er plötzlich an und Luther sagt, das ist es, das muss ich wieder glauben. Und dann wurde er wieder froh. Ich darf nicht an meiner Arbeit, an meinen Begrenzungen, an meinen Fehlern stehen bleiben. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an das Fundament. Und dann löste sich jedes Problem wieder auf. Unser Wortbekenntnis, und dann heißt es nachher, viele beten das, aber sie realisieren nicht mehr, was das bedeutet, an die Vergebung der Sünden zu glauben. Sie stehen in der eigenen Anklage an ihr Unvermögen oder lassen sich sogar von anderen anklagen, gibt es ja auch, realisieren nicht mehr, was sie reden mit dem Mund, was sie bekennen. Deswegen das Bekenntnis macht's nicht, sondern das Leben, das dazu stehen, zu wissen, ich gehöre zu diesem Geschlecht des königlichen Priestertums, des heiligen Volk des Eigentums und zu den Verkündigern der Wohltaten des lebendigen Gottes. Zunächst zeigt also uns der Apostel genau auf, was die Gemeinde Jesu ist und dann, wozu sie auf Erden berufen ist. Gehen wir diese vier Punkte kurz durch. Das erste, Gemeinde ist das auserwählte Geschlecht. Wir lesen ja im Epheserbrief, im Kapitel 1, Vers 4, dass die Gläubigen erwählt sind, ja, bereits schon vor Grundlegung der Welt. Denn in ihm, in Jesus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, zwar mit der Absicht, dass wir heilig und untadlich vor ihm sein sollten. Also wenn wir das betrachten, ist das so ein hoher Wert, den wir gar nicht erfüllen können. Wenn wir versuchen, vor Menschen heilig und untadlich zu sein, sehen wir schon unsere Unmöglichkeit, dass wir das gar nicht schaffen. Aber wir versuchen es, aber vor Gott heilig und untadelig zu sein. Da muss Gottes Hand eingreifen. Dazu ist die Gemeinde, die Jesus erworben hat, berufen. Sie soll durch seine Gabe, seiner Liebe, so heißt es, wie in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Dass wir darin leben, auserwählte Geschlecht, das, was Jesus dient, was Gott wirklich dient. Dann das zweite wird hier genannt, königliches Priestertum. Jesus ist König, er ist Herr über allem. Und seine Gemeinde soll mit ihm dienen und mit ihm herrschen. Und nicht nur das Königtum mit ihm teilen, sondern auch die Fürsorge für die Menschen, die Vermittler, die Priestertum einladen zu dem Herrn. Ich lese uns mal aus der Offenbarung einige Verse in diesem Zusammenhang. Königliches Priestertum, Offenbarung 1, 5 bis 6 und dann Kapitel 5. Da heißt es doch, dass Johannes, er schreibt an die sieben Gemeinden und Friede sei mit euch, Gnade, von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst, hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott hat also etwas in Christus aus uns gemacht, was wir gar nicht denken können. Aber auch wenn wir es nicht denken können, sollen wir darin leben können, durch den Geist des Vaters. Nicht, weil wir es verstehen, sondern weil die Gnade Gottes so groß ist. Wir sind geehrt, im Auftrag des lebendigen Gottes hier in dieser Welt zu leben und die Herrlichkeit, die bei ihm ist, zu verkünden in Wort, Werk und Wesen. In Kapitel 5, 9 und 10, auch in der Offenbarung, steht dazu Folgendes. Da heißt es dann, dass ja das Lamm, ja, das Siegel aufbrechen durfte. Zuerst war die Frage, wer kann überhaupt das Siegel brechen? Ja, Jesus Christus ist dieser wahre Mittler. Und als sie das hörten, sangen sie ein neues Lied und sagten, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Also welch eine hohe Berufung und auch Erwählung der Gemeinde. Das ist nicht nur einfach ein frommes, kleines Leben auf der Erde. Hier geht es um mehr, hier geht es um das, was Gott machen will. Nicht, was dem Mensch gut tut, das genießen wir auch, aber was Gott mit uns machen will. Er hat uns zu Königen und Priestern vor seinem Angesicht berufen. Die Gemeinde besteht ja aus Juden und Heiden, haben wir gesagt. Sie besteht aus denen, die sich Jesus Christus überlassen haben, auserwähltes Geschlecht. Besteht aus denen, die sich senden lassen in die Welt, Licht und Salz sein zu sollen. Nicht aus sich heraus, sondern durch diese Berufung. Und dann steht ja hier, sie ist das heilige Volk. Also ein Ausdruck, den man eigentlich nur durch den Geist Gottes mitempfinden kann. Denn was ist denn heilig? Pilatus hat damals mit Recht gefragt, was ist Wahrheit? Viele Leute haben geredet, haben gesagt, das ist wahr. Aber man stellte fest, man traf doch als Mensch nie die Wahrheit. Deswegen war die Frage erlaubt, was ist eigentlich Wahrheit? Hast du die Wahrheit geredet? Du hast sie geredet? Du? Wenn wir genau hingucken, hat keiner die Wahrheit geredet. Die Wahrheit ist nur aus Gott. Ihr seid ein heiliges Volk. Ihr könnt die Heiligkeit gar nicht definieren, sondern ihr könnt euch nur hineinziehen lassen unter Gottes Führung. So wie Jesus gesagt hat, wenn der Geist des Vaters kommt, dann wird er und nur er euch leiten in die Wahrheit. Ihr könnt niemals, so hätte er sagen können, selber die Wahrheit erforschen und darin leben. Dieser Geist des Vaters muss euch in diese Wahrheit hinein und hindurch leiten. Ihr seid dieses heilige Volk, reingewaschen, sauber gewaschen, vollkommen vor den Augen Gottes. Beseelt mit dem Geist des himmlischen Vaters und lebt nun für den himmlischen Vater. Im Hebräerbrief lesen wir an manchen Stellen, ich möchte uns dann mal so eine Stelle vorlesen, dass wir diese absolute, und ich sage bewusst absolute, Heiligkeit in Christus empfangen haben. Da ist gar nichts mehr hinzuzutun. Und da kann man auch nichts abtun. Die Heiligkeit Gottes steht fest in Christus und in denen, die ihm angehören, als Geschenk. In Hebräer 10, Vers 5 bis 10 steht es so. Darum spricht er ja, wenn er in die Welt kommt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, die Stimme Jesu. Einen Leib aber hast du mir geschaffen. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich: Siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Zuerst hat er gesagt: Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er: Siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Nach diesem Willen, das ist jetzt das Fazit, sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu. Das heißt also vor Gott total sauber, ohne ein Flecken, ohne Runzel, ohne irgendwie ein Makel. Wenn Gott uns nicht so sehen könnte durch dieses Opfer, wäre der Petrusbrief überflüssig. Denn wer kann denn das sein und tun? Wer kann denn ein geheiligtes Volk sein? Kann man sich da hineinarbeiten? Nein. Man kann nur geschenkweise diese Heiligkeit, die Gott akzeptiert, von dem Schöpfer empfangen. Und darum, weil wir das nur empfangen können, will uns auch Petrus hier sagen: Denkt daran an das vierte, ihr seid ein Volk des Eigentums. Des Eigentums. Wem gehört ihr als neues Volk? Nicht mehr euch. Ihr gehört eurem Gott. Und euer Gott kann mit euch machen, was er will. Er muss euch gar nicht danach fragen, was ihr dazu sagt. Er kann mit euch machen, was er will. Weil ihr sein Eigentum seid. Und was er mit euch macht, ist immer gut, auch wenn ihr es nicht versteht, so könnte er sagen. Wir verstehen manche Wege Gottes nicht. Also ich bekenne mich genauso dazu. Denn was ich so im Laufe von den letzten Jahrzehnten durchwandern musste, hätte ich freiwillig nie durchwandert. Hätte ich als schlecht angesehen. Veränderungen in meinem Leben, Wege und Situation, die ich aushalten musste, warum? Gott sagt: Ich führe dich, du bist mein Eigentum. Ich gebe dir kein Mitspracherecht. Denn du kennst aus dir heraus den guten Weg nicht. Du bist zugehörig zum Volk des Eigentums. Und darum regiert uns der lebendige Gott, und das will Petrus den gläubig gewordenen sagen, souverän. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Das Haupt hat immer das Sagen. Paulus schreibt es auch im 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Schauen wir da nochmal rein. Es ist ja immer derselbe Geist, der durch die Apostel gewirkt hat. Da sagt ihr: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Also auch eine Erinnerung. Erinnerung, zu welchem Volk die Gläubigen plötzlich gehören, Volk des Eigentums. Wisst ihr nicht, dass ihr euch selber nicht gehört? Dieses sein Eigentum, Gottes Eigentum, soll also auch sein Sprachrohr auf dieser Erde sein. Die Existenz dieser Gemeinde, die auf Erden ist, die noch auf Erden ist, viele sind ja schon abberufen worden, die hat diese Berechtigung darin, um jetzt Sprachrohr Gottes zu sein, um jetzt Verkündiger des Wesens, der Tugenden, der wunderbaren Werke Gottes zu sein. Zum Beispiel, einige Mal angesprochen, in 1. Johannes 4, Vers 8 steht, was Gott ist. Und das sollen wir den Menschen sagen dürfen. 1. Johannes 4, Vers 8. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin steht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und in dem Vers 8 davor, ich habe jetzt noch 9 und 10 gelesen. Gott ist die Liebe. Nun, das können wir mit einem Satz so sagen, wie wir uns das eben jetzt gesagt haben. Also, jetzt wisst ihr alle Bescheid, Gott ist die Liebe. Aber diesen Satz sollen auch die Menschen an der Gemeinde sehen, dass das wahr ist. Sollen sie auch sehen können, Gott ist die Liebe. Und wer in dieser Liebe ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wenn wir auch im Johannesevangelium lesen, Kapitel 3, Vers 16, wir kennen das, dann spüren wir etwas von der Auswirkung dieser Liebe. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Mit der Absicht, dass niemand verloren gehen soll, sondern dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Oder schauen wir mal ins Alte Testament, da haben wir auch schon einige Tugenden und Wesenszüge Gottes bezeichnet bekommen, auch über den Messias Jesus Christus, Jesaja 11, Vers 2. Da heißt es zum Beispiel, dass auf ihm der Geist der Weisheit ruht. In ihm ist die absolute Weisheit. Auch des Verstandes, aller Dinge, das, was wir gar nicht verstehen, versteht er, weil er ja der Schöpfer ist. Der Geist des Rates, das heißt, er ist nie ratlos. Das ist Gott. Geist der Stärke, er ist nie schwach. Der Erkenntnis, er weiß alle Dinge, bevor sie schon geschehen, weiß er sie. Und der Ehrfurcht vor dem Schöpfer aller Dinge, Jesus Christus, der gesagt hat, ich und der Vater sind eins, ich tue nur, was ich den Vater sehe. Das dürfen wir verkünden, aber das soll auch in unserem Leben als Niederschlag zu sehen sein. Gehen wir noch ein Kapitel zurück, Jesaja 9, Vers 5, wo auch von dem kommenden Erlöser gesprochen wird, ein Kind ist uns geboren, Sohn gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und wie heißt er? Wunderrat. Gott hält, ja, Rat hält, ewig, er ist Vater, Friede, Fürst. All das sind nicht nur Worte, die im Raum stehen, sondern die sollen lebendig sein. Durch die Gemeinde des Eigentums Gottes. Wir merken also, wo wir oft gar nicht in dieser Form der Verkündigung stehen mit unserem Leben. Und das heißt zurück zum Fundament. Jakobus schreibt so ähnlich, er setzt etwas gegeneinander und er sagt, bitte ihr Lieben, so könnte er sagen, Gemeinde, passt auf, dass ihr nicht das neue Leben mit dem alten verwechselt. Im dritten Kapitel sagt er, schreibt auch an Gläubige, Vers 13, wer ist denn weise und klug unter euch? Wer hält sich denn also wirklich da an das Fundament? Wer weise und klug ist, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut und Weisheit. Aber wenn ihr Neid und Streit in eurem Herzen habt, dann rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern das ist irdisch, niedrig, teuflisch. Wo Neid und Streit ist, das ist ja Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit von oben, zu der ihr ja auch berufen seid, ist lauter, friedfertig, gütig, lässt sich auch Neues sagen, ist reich an Barmherzigkeit, guten Früchten, ist unparteiisch, ohne Heuchelei. Und diese Frucht wird immer im Frieden gesät, bei denen, die Frieden halten. Das ist das neue Leben von oben, das sieht so ganz anders aus. Hier in der Welt muss man um alles kämpfen, um zu seinem Recht zu kommen. Muss man mal mit der Faust auf den Tisch schlagen, zum Kadi gehen, irgendwie sie den anderen verklagen, dass man endlich mal zu seinem Recht kommt. Das ist genau das Menschliche, ist das Gegenteil von dem, was Gott uns gibt. Er sagt Sanftmut, Demut, Weisheit, Friedfertigkeit, das ist Reich Gottes. Gemeinde ist das Volk des Eigentums, dessen, der die Gemeinde ins Leben rief. Die Gemeinde soll also widerspiegeln, was Gott ist. Soll zum Beispiel widerspiegeln, dass keine Ratlosigkeit da ist. Gemeinde Jesu wird versorgt, auf dem richtigen Weg zu gehen, ist nicht ratlos. Sie ist nicht kraftlos. Sie ist auch nicht erkenntnislos. Sie ist nicht friedenslos. Weil für jeden Schritt, den Jesus seine Gemeinde führt, gibt er die notwendige Offenbarung, gibt er die notwendige Kraft, gibt er den notwendigen Frieden. Nicht schon für 1000 Jahre voraus, aber für jeden Schritt. Darum sagte der Herr Jesus etwas, was wir auch nicht so verstehen, weil wir es im Menschlichen nicht kennen: Sorgt euch nicht. Wieso? Unser ganzer Alltag besteht nur noch aus Sorgen. Menschlich gesehen verbringen wir keine Stunde ohne Sorgen. Das können wir an unseren Reden, falls wir ins Menschliche zurückgefahren sind, absehen. Immer bedenken, ach, wie wird das und wie wird das? Das sind alles Sorgen. Ob der da sein Wort hält, na, ob das pünktlich kommt, ach, wer weiß, wie das jetzt wieder geht. Nur noch Sorgen, Sorgen, Sorgen. Aber Jesus sagt, das existiert bei mir nicht, sorgt nicht. Das ist ein neues Leben, ihr seid Volk des Eigentums. Und wo das nicht so gelebt wird, müsst ihr zurückkommen zu mir. Und da verspüren wir, und das will der Apostel Petrus in uns auch auslösen, wir müssen zurück, Reformation. Wir müssen zurück in die Gegenwart Jesu, da wo wir abgewichen sind. Denn da ist ja alles wunderbar Licht und Hell bei ihm. Da gibt es keine Finsternis. Alles, was nötig ist, das gibt er uns. Und wir haben uns das ja auch oft gesagt, dass natürlich buchstabieren wir das auch immer wieder und gucken bei uns persönlich nach, ist denn das auch vorhanden, nicht die Frucht des Geistes im Galater 5? Ist denn das bei mir überhaupt vorhanden? Lebe ich darin? Ich meine, beim anderen kann ich das vielleicht schnell kontrollieren, aber darauf kommt es ja nicht an. Es kommt ja immer darauf an, dass ich das bei mir kontrolliere und dann feststelle, ob diese Tugenden und die Eigenschaften wirklich da sind. Da heißt es dann, die Frucht dieses neuen Lebens ist ja da Liebe und es ist Freude, es ist auch Friede, es ist Geduld, es ist Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Das sind alles so Dinge, wenn ich mich abfrage, oh ja, mit der Geduld war es auch nicht immer so, mit dem Frieden, der flatterte manchmal, musste ich immer wieder zurück, ja, Güte, oh, und Treue, na ja, gut, ich habe es versucht, nicht? Aber mit der Liebe, also da hat mir einer so wehgetan, den soll ich auch noch lieben, na, da bin ich ja nicht so ganz gut drauf. Und Freude habe ich dadurch dann auch nicht immer. Aber das sind die Auswirkungen des Reiches Gottes. Das ist das, was Petrus uns nahebringen will. Und ich dachte so dabei auch an den Wunsch des Mannes Gottes Mose. Er hat nämlich etwas ausgesprochen, was eigentlich Petrus hier auch anspricht und sagt, das müsst ihr auch. Wenn ihr das nicht mehr akzeptiert, was ihr geworden seid, dann macht bitte keinen Schritt als Christ. Denn dann geht's falsch. Und Mose, der so sehr enttäuscht war, nachdem er auf dem Horeb war und dann wieder mit den Gesetzestafeln rundherum hat gesehen, dass das Volk, was so viele Wunder erlebt hat, sich plötzlich wieder in Götzen gemacht hat. Furchtbar! Furchtbar! Er war verzweifelt. Und Gott hat gesagt, da mache ich jetzt nicht mit. Aber Mose suchte das Angesicht Gottes und sagte, das geht nicht, das geht nicht. Wir können nicht allein in das gelobte Land gehen. Wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, 2. Mose 33, Vers 13, dann lass mich deinen Weg wissen. Also nicht meinen. Ich habe keine Ahnung, wie man, so könnten wir das übertragen, wie man als Christ lebt. Keine Ahnung. Lass mich deinen Weg wissen, damit ich erkenne und Gnade vor deinen Augen finden und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, dann führe uns nicht von hier herauf. Und zwar, jetzt begründet er das auch. Wenn du nicht vorangehst, wenn du mich nicht leitest, woran sollen die anderen erkennen, dass ich zu dir gehöre? Nur an meinen Worten? Nein. Du musst dabei sein, sonst erkennen sie nicht, dass du mit uns bist, dass wir dir gehören. Und das können wir so auch übertragen in den Petrusbrief, dass Petrus erinnert und sagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr wart einst kein Volk, aber nun seid ihr Gottes Volk. Ihr wart nicht in Gnaden, nun aber seid ihr in Gnaden. Bedenkt das. Jesus muss vorangehen auf der Lebensbahn und wir so antworten, wir wollen nicht verweilen, ihm getreulich nachzueilen. Das möge der Herr uns neu schenken, dass wir diese persönliche Reformation im Gebet suchen, wünschen und für uns dann auch